1. Januar 1977, schon lange her. Ein Tag, der es für mich in sich hat, an den ich nicht vergessen werde. Da saß ich abends im Wohnzimmer einer christlichen Familie, deren Kinder ich bisher nur von der Schule her kannte, und mir gegenüber jemand, der knappe 2, 3 Jahre älter war und der eine Begabung hatte. Der hat mich reden lassen. Der hat mich ausreden lassen. Er hat sich alles angehört, was ich an Kirche und Christen blöd finde. Und er hat den Mut gehabt, einfach sitzen zu bleiben. Und an diesem Abend hat er gar nicht so viel gesprochen. Er hat sich das alles angehört und gesagt, du hast recht. Das sind tatsächlich die Fehler der Kirche. Das sind tatsächlich die Mangelerscheinungen der Christen. Aber du weißt anscheinend schon ziemlich viel vom Christsein und hast dir Gedanken gemacht oder kennst viele Teile der Bibel. Sag mir doch mal, warum lebst du es denn nicht anders? Und an diesem Abend ist mir dieser Mann zum Evangelisten geworden. Er war der, der den Anstoß gegeben hat, dass ich mich überhaupt fürs Christentum interessiert habe. Er war wirklich für mich der erste Verkündiger einer guten Nachricht. Mach dich doch auf den Weg. In dir lebt schon eine ganze Menge, mach dich auf den Weg und guck's mal genauer an. Ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen von Evangelisten habt, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Aber unser Thema heißt Grundgaben, was eine Gemeinde an Grundgaben braucht. Und der Text, den will ich noch mal lesen, steht in Epheser 4, Abvers 11. Und dort heißt es, einige hat er zu Aposteln gemacht, einige reden in Gottes Auftrag prophetisch und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins und werden dem Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Grundbegabungen der Gemeinde. Was braucht eine Gemeinde? Als ich den Text gewählt habe oder diese Überschrift, hing das natürlich damit zusammen, dass im Bibeltext es heißt, dass wir Christus kennenlernen sollen, dass wir heranreifen sollen, Vers 14 sogar, damit wir nicht länger wie unmündige Kinder von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn geworfen werden. Sowas braucht die Gemeinde. Aber das kann auch ganz schön missverständlich sein. Und ich möchte erst mal 3 Missverständnisse aus dem Weg räumen. Erstens. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Nach WDs Einleitung würde es mich in den Fingern spitzen, doch zu fragen, wer von euch ist ein Hirte? Wer von euch ist ein Lehrer? Wer von euch ist ein Apostel? Ich lasse es lieber, weil das wäre kontraproduktiv zu dem, was ich euch jetzt sagen möchte. Denn das Missverständnis, das auftauchen kann, ist, dass Leute sagen, und Zuhörer, also ich bin weder ein Apostel, so wie du das am 9. November gepredigt hast, noch bin ich ein Prophet. Was bringt es mir eigentlich, dass ich hier sitze und zuhöre? Keine Predigt für mich. Grundlagen kenne ich schon. Schade. Mal sehen, vielleicht gibt es was anderes. Der Bibeltext stellt all diese Begabungen zusammen und sagt, aufbauen, zurüsten, reif werden, sicher werden, hat es nicht damit zu tun, dass du Apostel bist, dass du denkst, ich habe eine prophetische Gabe, ich bin ein Lehrer oder sonst was in der christlichen Gemeinde. Dass wir als Gemeinde stabil sind, hat es damit zu tun, dass jeder von uns Begabung von Gott geschenkt hat, bekommen hat und dass die ineinander greifen wie Zahnräder. Also ganz egal, wer du bist, wo du sagen würdest, das ist meine Begabung von Gott. Wenn du sagst, mich interessiert eigentlich als allererstes meine Begabung, kann ich das verstehen, aber du kommst allein nicht weit. Der Text, der hier gegeben ist, Epheserbrief, spricht vom Leib Christi, also so wie ich. Also wenn jetzt meine Hände ganz alleine durch die Gegend touchen würden und irgendwas aufbauen, wäre das zwar recht spannend, hätte nur ein Problem. Die Hände selber wüssten nicht ganz genau, was sie da eigentlich machen. So losgelöst für sich allein können die schön was machen. Aber da bewegt sich nichts groß, da fehlen die Beine. Und für was das Ganze hinführt, wo, was es noch alles braucht, das ist für die Hände leider auch nicht alleine möglich. Da braucht es den Leib. Wir sind alle begabt, aber damit wirklich Sicherheit in das Leben eines jeden einzelnen Christen kommt, damit er weiß, wo führt mein Weg hin, brauchen wir mehr als eine einzelne Begabung. Wir müssen lernen und dürfen lernen, zusammen zu wirken. Und ich lerne von den anderen, die andere Gaben haben als ich. Und noch mehr, meine Begabung und jede einzelne Begabung wird dann richtig kraftvoll, wenn sie kombiniert ist mit den Begabungen anderer. Der Körper besteht eben aus ganz vielen Fähigkeiten. Deswegen bitte ich, hört zu, auch wenn ihr sagt, ich bin wahrscheinlich kein Evangelist und kein Hirte, aber deine Gabe profitiert ganz sicher durch die anderen. Zweitens, Grundgaben der Gemeinde kann den Eindruck erwecken, ja, die brauchen wir ja unbedingt. Wo sind die denn? Müssen wir uns jetzt auf die Suche machen, dass wir die alle haben? Und wehe, ich hätte jetzt abgefragt, wer ist Hirte, wer ist Evangelist und mir würde eine Gabe fehlen, dann könnte ein krampfhaftes Suchen losgehen. Das Spannende an diesem Text ist, dass er den Gedanken durchaus zulässt, wenn man ihn liest, dass hier in der Hoffnung für alle steht, einige hat er zu Aposteln gemacht, einige reden in Gottes Auftrag, prophetisch und so weiter. So ein ähnlicher Text kommt in 1. Korinther 12, 28 vor. Dort heißt es erstens, zweitens, drittens. Und das Grundwort, er hat die einen gesetzt, wortwörtlich hier im Epheserbrief heißt, wenn Gott möchte, dass irgendwo eine Gemeinde wächst, wenn es eine Gemeinschaft von Christen gibt an einem Ort, dann sind das Grundbegabungen, die Gott schenkt und die da sind. Das ist das Erstaunliche. Ich bin überzeugt, dass diese Grundbegabungen in jeder christlichen Gemeinde vorhanden sind. In irgendeiner Ausprägung sind die da und sind vorhanden. Also der Sinn der Predigt ist jetzt nicht, dass wir möglichst viele Apostel, Lehrer, Hirten und Propheten suchen oder sagen, wir entwickeln wir diese Gabe, die ist schon unter uns da, da bin ich sicher. Mir der Gabe bewusst zu sein und sie einzusetzen und zu sagen, hey, habe ich noch gar nicht so gesehen, aber ja, das gehört zu mir, ist ein wichtiger Teil. Gott schenkt einer Gemeinde ganz sicher in jeder Gemeinschaft, in jeder Gruppe von Christen Grundbegabungen. Wozu? Damit es uns gut geht? Ja. Damit die frohe Botschaft weitergeht. Damit sein Reich wächst. Deswegen sind diese Gaben da und sie sind auch unter uns da. Also, sie sind vorhanden, Grundbegabungen gibt es, sie sind gegeben und die Predigt halte ich nicht, damit wir jetzt Apostel ausbilden. Die sind schon da, die Hirten auch, die Evangelisten auch, die Lehrer auch, die Hirten auch, sind alle da. In Kraft setzen, in Wirkung bringen, das ist das Ding. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Zuhörer. Und wenn es allein die sind, die irgendwie im Internet an diese Predigt geraten, weil sie sich mit dem Thema Charismen beschäftigen. Charisma ist ja ein Wort, gibt es nicht nur bei Christen. Also Menschen, die einfach zuhören und fragen, und was mache ich jetzt mit dem Ganzen? Für den möchte ich sagen, Erstens, Gott schenkt grundsätzlich uns Menschen immer Begabung. Jedem Menschen. Du hast sie. Und wenn du jemand bist, der sagt, das, was ich an Begabung habe, das ist nicht nur für mich da, sondern ich lebe in Gemeinschaft. Und du setzt es für andere Menschen ein, du setzt es für deine Umgebung ein, damit sich dort Gutes entfalten kann, dann sage ich dir eins, der Segen Gottes ist da bei dir mit dabei. Er ist mit unterwegs. Er beschenkt dich. Weil Gott uns beschenkt füreinander, um in Gemeinschaft zu leben. Und Gott segnet solch ein Handeln und Wirken. Grundsätzlich. Und das Zweite, natürlich, wer so sagt, das, was ich habe, wenn ich da eine richtige Zielrichtung kriege, wenn das noch effektiver sein kann, wenn ich weiß, wie das richtig gut eingesetzt werden kann, wenn Gott mir das schenkt, dann will ich das, dann ist es noch besser. Also, die drei Dinge vorweg. Jetzt. Hirten und Evangelisten, fangen wir mit den Evangelisten an. Was ist ein Evangelist? Ein Überbringer guter Nachrichten. Einer, der einen auf den Weg bringt. Ich habe euch von jemandem erzählt, der Evangelist für mich war. Gibt andere Evangelisten. Einer der Bekannten, die in letzter Zeit gestorben sind, Billy Graham, der zu Millionen von Menschen gesprochen hat. Ein anderer, von dem ich noch kleine Hefte aus meiner langjährigen Zeit da habe, Bill Bright, Campus für Christus. Und er war jemand, der wirklich nahe an Menschen dran war. Und man sagt von ihm, es wird erzählt, also so eine Geschichte, die ein Wahrheitsgehalt hat, aber vielleicht sich nirgendwo abgespielt hat. Aber wenn Bill Bright irgendwo hingeflogen ist und sich in ein Flugzeug gesetzt hat, noch bevor das Flugzeug abgehoben hat, hat sich sein linker Sitznachbar zu ihm umgewandt und hat gesagt, wissen Sie, all das, was Sie erzählt haben, das ist mir so zu Herzen gegangen, ich will Christ werden, bitte beten Sie mit mir. Und noch bevor das Flugzeug gelandet ist, hat sein rechter Nachbar gesagt, also was ich da gehört habe, was Sie über Christus erzählen, ich will Christ werden, beten Sie mit mir. Das ist ein typischer Evangelist, so in dem Blickfeld haben wir den. Und ja, wirksames Zeugnis, wie macht man das? Andere zu Jesus führen, wie macht man das? Ich habe die gelesen und habe es nie so hingekriegt. Was jetzt? Ja, Evangelisten sind tatsächlich Überbringer guter Nachrichten. Und manche können das mit einem Feuer, mit Redegewandtheit, die Menschen überzeugt. Und Evangelisten sind wirklich Menschen, die verstehen es, diese gute Nachricht, dass Gott Mensch geworden ist, in einfachen, verständlichen Worten jedem Menschen zu erzählen. In kürzester Zeit kriegen die wichtigsten Dinge auf die Reihe und gebacken. Evangelisten interessieren sich oft nicht für das, was man in der Theologie für Dogmatik und Systematik bezeichnet. Also für sie ist eins wichtig, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Aber sie sind keine wortgewaltigen Menschen im negativen Sinn. Manchmal haben Menschen so diesen Eindruck von Evangelisten und leider wird er in Medien auch so verbreitet und manche Menschen missbrauchen das leider auch. Und das sind Menschen, die sagen, komm zu Christus und sie machen Angst. Sie bedrängen Menschen. Sie vereinnahmen sie. Sie verbreiten Unsicherheit. Sie manipulieren. Das tut ein Evangelist nicht. Das tut er ganz bestimmt nicht. Denn ein Evangelist hat ein Herz für jeden Menschen. Und der 1. Januar 1977, da saß ich einem Mann gegenüber, den ich später nicht mehr gesehen habe, der später auch einen anderen Lebensweg genommen hat. Aber dieser Mann hatte ein Herz für diesen jüngeren Kerl da, mit 17 Jahren, der da vor ihm sitzt und ihm eine ganze Menge negative Dinge über Christsein und Kirche sagt. Und der ist dran geblieben. Und er hat hinter all den Fragen meine Fragen gespürt. Der hat hinter all den Fragen gesagt, was darf ich denn glauben? Was ist mit Gott? Wie sieht das aus? Und er hat das gespürt und ist dran geblieben. Frohbotschafter sein, Evangelist sein. Wisst ihr, im Grunde kommt dieser Begriff nur dreimal im Neuen Testament vor. Und es gibt nur zwei Männer, die als Evangelisten bezeichnet werden. Timotheus, von dem wir eigentlich denken, der war doch Gemeindeleiter. Aber er wird als Evangelist bezeichnet. Und Philippus. Philippus, einer von den sieben Almosenpflegern, die gewählt worden sind. Und Philippus ist der, von dem es heißt, er hat einen Mann, der aus Äthiopien extra nach Jerusalem anreiste, auf der Straße abgefangen, weil Gott es ihm gesagt hat, und hat mit ihm über Christus gesprochen und ihn getauft. Philippus wird als Evangelist bezeichnet und einer von den Almosenpflegern. Aber offensichtlich, obwohl er Diakon war, war die evangelistische Gabe, nämlich Menschen von Jesus zu erzählen, doch stärker im Vordergrund und von Menschen gesehen. Und ich finde es spannend, weil wir haben von Evangelisten immer so diesen Reiseevangelisten vor Ort, der von Ort zu Ort geht und da predigt und dort Menschen aufruft. Das Neue Testament zeigt andere Bilder. Es zeigt die Bilder von Menschen, die mitten in der Gemeinde stehen und trotzdem eine Außenwirkung haben und sagen, ich bin zwar in der Gemeinde, aber eigentlich bin ich der Außendienstmitarbeiter, der ständig unterwegs ist und guckt, wo sind die Menschen, und der noch ein Herz hat für all diejenigen, die jetzt nicht in der Gemeinde sind, und sagt, das Allerwichtigste sind mir wirklich diese Menschen um uns herum. Und Philippus, ein Mann, der den Witwen das Essen brachte, ist Evangelist, hört Gottes Stimme und lässt sich von ihm führen und leiten. Wo sind Menschen, die noch Jesus Christus suchen und brauchen? Und es rückt ein bisschen dieses Bild des Evangelisten für uns zurecht. Ja, es gibt diese Menschen mit dieser Ausprägung, die reisen, keine Frage. Aber die Frage ist ja, was macht's mit uns? Und da finde ich im Neuen Testament ermutigende Hinweise, dass die Evangelisten nicht die in erster Linie nur diese Reiseleute sein müssen oder ein Billy Graham oder ein Bill Bright, die so viel von Christus erzählt haben, so viele Menschen von Jesus zu erzählen und wahrscheinlich auch mit Menschen gebetet haben und Menschen auf den Weg gebracht haben des Christseins, die werde ich wahrscheinlich nie erreichen. Aber bin ich deshalb als Evangelist völlig weg vom Fenster? Nein, sind wir nicht. Wir gehören dazu. Wir gehören dazu als Überbringer einer guten Nachricht. Das hat WD schon deutlich gemacht. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem, wer einen verliebten Menschen sieht, der muss nicht fragen, ob er verliebt ist. In aller Regel. Evangelisten sind Menschen, in denen brennt eine Liebe für Christus. Die sind verliebt in Christus, weil sie etwas mit ihm erleben, weil er ihnen nahe ist. Und das ist eine der Grunddinge. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die wirklich die Begabung haben, anderen Menschen von Christus zu erzählen, aber warum auch immer Lebensanforderungen oder Sonstiges dazu geführt haben, dass sie still geworden sind, dass die Ehe mit Christus und das Verliebtsein in Spannungsfelder geraten ist. Und dann strahlt es eigentlich nicht mehr aus ihnen aus, wozu sie begabt sind, was sie wirklich können. Und ich denke, dass wir Menschen, die eine solche Begabung haben, auch begleiten sollten. Dass wir ihnen helfen sollten, mit ihrem Glaubensleben dann auch zurechtzukommen, umzugehen. Oft habe ich den Eindruck, sind solche Menschen, wie sie vielleicht in Mehrzahl, glaube ich, sicher unter uns leben, dadurch behindert, dass sie mit Kleinkruscht zu tun haben. Sie mit vielen Dingen zu tun haben, die nicht ihre sind. Also, wie gesagt, ein Evangelist möchte sich nicht mit den Kleinigkeiten, warum ein Mikrofon nicht funktioniert, auseinandersetzen. Dann schreit er halt und spricht lauter. Und er hat wenig Verständnis vielleicht dafür, warum jetzt der eine Streit zwischen zwei Menschen so wichtig ist, wenn es doch so viele Menschen gibt, die Christus hören sollten. Und dann wird er aber damit beschäftigt, muss sich mit Dingen auseinandersetzen, Briefe schreiben und ist blockiert. Evangelisten müssen freigesetzt werden. Den muss man den Rücken frei halten, damit sie voller Freude dieses Evangelium sagen können und diesen Dienst in anderen Bereichen, dafür gibt es andere Begabungen. Ich komme mal weiter zu den Hirten. Auch da gibt es so Bilder, die da sind. Sehr spannend. Was ist ein Hirte? Doch, das frage ich jetzt. Was ist ein Hirte? Wenn ihr ja Hirte denkt, was kommt da hoch? Habe ich gestern bei Jan gelernt, einen Begriff zu umschreiben, hat er uns machen lassen. Lad euch ein zur nächsten Predigtwerkstatt, wenn ihr es wieder macht. Also, Hirte, was fällt euch dazu ein? Schafe. Weidegründe. Stecken und Stab. Sicherheit, danke. Suchen. Fürsorge. Gestank. Aushalten. Kälte. Wenn ihr diesen Begriff breit macht, dann werdet ihr merken, dass Hirte ein sehr breiter Begriff ist. Und ich habe mal das Thema Leitung und Leiterschaft in der Bibel bearbeitet und bin damit zu dem Ergebnis gekommen, dass die Hoffnung für alle, finde ich, in dem Fall hervorragend wiedergibt. Wenn es dann heißt, wieder andere leiten die Gemeinde. Und das sind nämlich die Hirten. Sie leiten die Gemeinde. Leitung und Leiterschaft hat es ganz stark mit Hirten zu tun. Und wer fragt, wo kommt denn Leitung und Leiterschaft im Alten Testament vor, der landet nicht nur beim König, sondern der landet beim Hirten. Zum Beispiel bei Jakob, 1. Mose 48, 15, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, der mich geleitet hat, der mich versorgt hat. Jesus ist berührt von den Menschen in Matthäus 9, 35 folgende, als er das Volk sieht, die verschmachtet sind wie Schafe ohne Hirten. Und was tut er dann? Er sucht sich die Jünger und sagt, geht hinaus und verkündigt die gute Nachricht. Und da bekommt dieses Hirtenherz einen konkreten Auftrag, nämlich es muss sich etwas bewegen, es muss sich ändern. Im 1. Petrus 5, 2 bis 4 sagt Petrus, weidet die Herde Gottes. Der Begriff weiden ist schon gefallen, Weideland. Wenn eine Schafherde immer nur auf derselben Wiese grast, nur auf dieser Wiese, verhungert sie. Denn irgendwann ist nichts mehr da. Und dann muss sich der Hirte auf den Weg machen mit der Herde und sie zu neuen Weidegründen leiten. Der Hirte ist ganz sicher der, der sehr zentral in der Herde verankert ist. Er ist nicht der Außendienstmitarbeiter, er ist mittendrin. Aber er ist kein Statiker. Er ist nicht der, der immer alles festhält, der immer alles nur gleich hält. Das ist ein Hirte nicht. Ein Hirte ist ein Leiter, der schaut, was braucht man jetzt? Was ist jetzt notwendig? Einer, der auch vorausschaut, der schaut schon nach neuem Weideland, bevor die noch abgegrast haben. Hirten sind Menschen in der Gemeinde, die fragen sich, wie kann sich diese Gemeinde gut geistlich entwickeln? Wie kann ich Menschen fördern, mit unterwegs zu sein mit Christus? Was braucht es jetzt für Menschen oder Schafe, die neu in die Herde kommen? Hirten sind Menschen und beauftragte Personen, die haben ein Herz für die, die von den Evangelisten von draußen reingeschickt werden. Und gucken, was ist hier los. Und solch ein Hirtendienst ist genauso vielfältig wie ein Evangelistendienst. Ich habe ganz bewusst meinen persönlichen Evangelisten euch geschildert, um zu zeigen, das ist eigentlich, kann es ganz wenig sein. Aber auch die Hirten. Hirten in der Herde, die gucken, was brauchen wir, was ist notwendig. Und ich glaube, dass dieser Hirtendienst sogar oft vielfältig geteilt ist, genauso wie der Evangelistendienst. Dass es Menschen immer gibt, die ein Gefühl dafür haben, was brauchen wir jetzt hier unter uns, ein Herz dafür haben und sich einbringen an den verschiedensten Stellen. Und ich glaube, da gibt es viele Dinge. Man schreibt einem Hirten oder jemanden in der Gemeinde, einem Pastor, auch Seelsorge zu. Den Pastor gibt es ja gar nicht im Neuen Testament. Aber Seelsorge, nämlich sich um die Verwundungen der Herde zu kümmern, das ist eine Aufgabe eines Hirten. Aber es kann eine Hauptaufgabe sein. Jemand anderes kann dafür zuständig sein, mit ihnen unterwegs zu sein, zu fragen, welche neue Weidegründe brauchen wir denn? Wir sind als Gemeinde zusammen und ich glaube, dass wir Apostel, Pioniere, die grundlegen, die immer schauen, wo brauchen wir und wo kann denn nochmal neu geistliches Leben entstehen, dass wir sie haben. Solche Menschen, die dann auch fähig sind, Architekten zu sein und zu sagen, wen brauche ich denn noch dazu, damit hier was geschehen kann und aufgebaut werden kann. Ich bin sicher, wir haben sie, wir halten uns in Bewegung. So haben sich meiner Meinung nach oft Stationsgemeinden gegründet oder auch neue Hauskreise bilden sich oft durch solche Leute, die sagen, was brauchen wir denn, damit sich neues geistliches Leben entwickelt und gründet. Und ich bin sicher, wir haben Menschen, die haben ein Ohr für Gott, was jetzt aktuell dran ist, für Menschen, für die Gemeinde, für Gruppen, für geistliches Leben, die ein Ohr bei Gott haben und sagen können, auf Gottes Herzen liegt gerade das aktuell und für die nächste Zeit. Und die Aufgabe der Propheten ist nicht, es umzusetzen, ist nicht, es in Gang zu bringen. Die Aufgabe ist, es zu sagen, was sie von Gott her empfinden. Evangelisten tragen eine frohe Botschaft. Sie sagen, das Allerbeste, was dir geschehen kann, ist, mit Jesus Christus zu leben. Und es kann vielfältig sein. Es kann auf der Straße laut sein, das kann Anspiele sein, das kann Kreativität, jetzt sind wir schon bei neuen Medien, das können Videos sein, Kurzsequenzen, die irgendwo, Clips, die gedreht werden, alles kann evangelistischen Charakter haben und du kannst, obwohl du sagst, ich bin eigentlich mehr Medienfachmann, durchaus Evangelist sein. Du kannst in jedem Bereich arbeiten und Christus weitergeben, von den Kindern angefangen, mit denen du spielst und sagst, Gott ist so gut, dass das sich fest in ihren Herzen verankert, bis hin eben zu dem, der öffentlich in großen Veranstaltungen aufruft. Und jede Gruppe, und da bin ich auch sicher, jede Gruppe, jede geistliche Kleingruppe sollte diese Grundbegabungen haben. Ich wage es jetzt einfach mal. Ein Apostel, ein Propheten, ein Hirten, ein Evangelisten, der Lehrer fehlt noch, der kommt vielleicht noch dieses Jahr. Die sollte das haben. Warum? Weil ihr als Gruppe so lebendig bleibt, weil ihr als Hauskreis so lebendig bleibt und auch als Chörer da so lebendig bleibt. Wenn ihr Menschen habt, die immer fragen, wo gibt es ein geistliches Feld, das wir mit unseren Befähigungen und Gaben belegen können, Pioniere, die Neues wagen, dann bleibt man nicht an dem, was man schon immer gemacht hat, sondern man ist nah am Lebenspuls dran. Propheten, Menschen, die hören und sagen, ja, ich habe den Eindruck, das ist richtig, das ist von Gott, da setzen wir jetzt unsere Kraft, unsere Begabungen rein, das, was uns Gott gegeben hat. Es braucht jede Gruppe und dadurch spürt sie, wie Gott handelt. Evangelisten, die sagen, alles gut, wie erreicht diese Botschaft die Menschen von außen? Wie wird Gottes Botschaft hörbar bei den Einzelnen? Wie kriegen wir das rüber, dass sie das verstehen? Menschen, die in ihre Umgebung schauen und sagen, wen habe ich hier noch nicht und was könnte denen helfen? Und wie helfen mir meine Geschwister in meiner Umgebung, mit denen ich gerade zusammenlebe, geistlich zusammenlebe, das umzusetzen? Hirten, die drauf gucken, was die Gruppe braucht. Die Dienstgruppe, in der ich bin, der Hauskreis, in der ich bin. Was brauchen wir? Die Gebetsgruppe, was brauchen wir? Was tut uns gut? Und was bringt uns auch wieder voran? Was sind neue Themen, neue Weideplätze? Lehrer, die sagen, wie festigt sich Christus in uns? Was ich euch mit dieser Predigt, jedenfalls diesen zwei Predigten sagen wollte, ist, ihr braucht einander. Und in jeder Gruppe, bin ich sicher, möchte Gott diese Gaben zum Tragen bringen, damit sein Reich wächst, damit Gemeinde wächst. Und ich bin sicher, dass es dazu nicht diese großen, riesigen Vorbilder braucht, sondern dass jeder von uns irgendwo schwerpunktmäßig begabt ist und dass wir alle beauftragt sind füreinander und das miteinander umsetzen dürfen und schauen, um was geht es. Wie gewinnt das Reich Gottes in mir Gestalt und Festigkeit? Amen.